Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle
Currywurst.
und Mord.
Und heute bin ich Charlie wieder dran und dies ist der zweite Teil eines Zweiteilers. Also solltet ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben, es gibt noch mal eine Folge zurück und dann könnt ihr den Anfang noch mal hören.
Genau, es wurde abgebrochen, wo es richtig spannend wurde. Ich kenne
Ja.
den Fall ja auch noch nicht und bin jetzt auch mal sehr gespannt.
Und zwar befinden wir uns in den 70ern. Wir sind in Houston, in den Heights. Und dort geht es um Dean Correll, den Candyman. Er hat gerade seine ersten Opfer gefangen, vergewaltigt und ermordet. Und es geht um die beiden Opfer namens Jimmy Gloss und Danny Yates, die beide 14 Jahre alt waren und beste Freunde waren. Sie waren mit ihren Eltern in den Gottesdienst der evangelischen Kirche gegangen
Ja.
und mitten im Gottesdienst sah man sie den Gang entlang laufen. Angeblich wollten sie auf die Toilette und dann lösten sie sich praktisch in Luft aus. Wir aber wissen, dass sie die ersten Opfer von Dean Correll waren.
In
Die
der Kirche.
Polizei hat dem Verschwinden nicht so wirklich Interesse gezeigt oder das nur halbherzig bearbeitet. Und die haben halt gesagt, ja, das sind Ausreißer, die sind eh schon mal von zu Hause abgehauen. Und die Familie sucht oder die Familien treffen sich dann und suchen gemeinsam nach ihren beiden Söhnen. Die Schwester hat ja dann geäußert mit dem Bruder zusammen, also mit dem älteren Bruder, dass der Vater quasi minütlich altern würde und zerfallen würde, weil sein mittlerer Sohn verschwunden ist. Ja, aber zwei Morde reichen dem Candyman nicht und so schlägt er am 30. Januar 1971 erneut zu. Diesmal hat er David Brooks dabei und sie sind gemeinsam durch die Heights gefahren. Und zwar fällt ihre Wahl auf den 15-jährigen Donald Waltrop und dessen 13-jährigen Bruder Jerry. Sie waren gerade auf dem Weg zum Bowling und irgendwie haben sie es dann geschafft, von Dean Correll mitgenommen zu werden und sind in seiner Wohnung gelandet.
Ja, genau, man denkt ja immer, dass Jungs sicher sind, ne? Und dass es für Jungs kein Problem ist, mit irgendeinem Anhalter mitzufahren. Aber das ist definitiv nicht der Fall.
Ja, das ist ja auch nicht mal irgendein Anhalter, sondern das ist ja quasi der Nachbar. Dieses Arbeiterviertel, haben wir ja im ersten Teil gesagt, ist ja nicht sehr groß, jeder kennt jeden. Die 70er Jahre sind irgendwie noch mal eine andere Zeit, wo man nicht so wirklich große Erfahrung mit Serienmördern gemacht hat, noch nicht, also zumindest noch nicht mit vielen. Und jeder denkt natürlich auch heute noch, ja, das passiert anderen, aber nicht uns. Dann hat der Correll nicht wirklich großes Interesse an denen, also er spielt diesmal nicht mit seinen Opfern, sondern er würgt sie relativ schnell. So, dann hat der Vater, ein Bauarbeiter, der auch aus den Heights stammt, eine Vermisstenanzeige aufgegeben und quasi die folgenden 8 Monate vor dem Eingang zum Revier gekämmt. Und dort wurde er von den Polizisten angeschnauzt und ihm wurde gesagt, was wollen Sie denn hier? Sie wissen doch, dass Ihr Junge ein Ausreißer ist. Wäre der David Brooks, der auf dieselbe Schule gegangen ist, zur Polizei gegangen und hätte das gestanden, hätte es keine weiteren Morde gegeben. Aber die Mittäter schweigen. Er hat auch später gesagt, er hätte nicht die innere Stärke gehabt, seine geliebte Vaterfigur aufzugeben und dass er dem Dean Correll eigentlich ausgeliefert gewesen wäre. Zum 16. Geburtstag schenkt er ihm nämlich als Belohnung für seine Loyalität zum Beispiel eine Korvette. Natürlich ist das auch Schweigegeld quasi oder Schweigematerial. Also der Mörder schenkt seinem Handlanger eine Korvette zum 16.
Also
Geburtstag.
ein Auto ist das. Ich meine, das ist
Eine
ein Auto.
Korvette, nicht ein Motorrad? Dafür werden wir jetzt wieder richtig gehatet, wette ich.
Sorry, aber ich kenne mich mit Autos, zumal mit amerikanischen Marken, nicht aus. Außer, dass mein Vater Ford fährt, weiß ich sonst nicht sehr viel, aber
Guck mal eben nach. Betty hat recht, eine Corvette ist ein Auto. Am 9. März erspähen Correll und Brooks ihr nächstes Opfer. Also das erste war jetzt im Januar, jetzt haben wir März. Der 15-jährige Randall Harvey war mit seinem Fahrrad auf dem Weg zu seinem neuen Job an der Tankstelle. Ich finde das total verwunderlich. All diese lieben Jungs haben schon irgendwie mit 13, 14, 15 einen Job.
Ja, ich denke
Und
mir mal, das wird in Amerika nötig sein. Es gibt keine Krankenversicherung. Wenn du irgendwann später mal was hast, hast du kein Geld. Geld verdienen gilt da als Tugend. Ich denke mir, das machen bei uns auch viele Kinder, die verteilen Zeitungen oder helfen im Kiosk.
stimmt, da hast du recht. Ja, und zwar ist der Brooks, also sein Handlanger, nämlich mit dem nächsten Opfer auch wieder mit dem Randall Harvey befreundet, weil die auf derselben Schule sind. Und der sagt dann, guck mal, das hier ist mein Kumpel, Dean Coral, der ist eigentlich total in Ordnung. Wie wär's denn, wenn wir dich mit deinem Fahrrad ein Stück mitnehmen? Dann musst du nicht mit dem Fahrrad fahren. Wir packen dein Fahrrad in den Kofferraum und nehmen dich ein Stück mit. Ja, aber anstatt ihn zu seinem Job zu bringen, bringt der Dean Coral den Randall in seine Wohnung. Erst vergewaltigt er ihn und foltert ihn. Und als er dann keine Lust mehr hat, gibt er ihm einen Kopfschuss und tötet ihn. Anschließend kommt das gewohnte Prozedere und sie bringen die Leiche weg, diesmal in den Lagerschuppen, den Dean Coral besitzt. 2,5 Monate vergehen, da juckt es Dean Coral wieder und er möchte wieder ein nächstes Opfer aussuchen. Also fahren sie durch die Gegend und treffen auf einen Jungen, der gerade auf dem Weg ins Schwimmbad war. Und zwar handelt es sich um den 16-jährigen Marley Winkley. Und das ist der Junge, dessen Mutter extra einen Job in der Candyfabrik damals angenommen hatte, um die Familie zu unterstützen. Und das heißt, die Familien waren auch miteinander bekannt und er kannte auch die Mutter und so weiter. Der zweite Junge, den er sich dann schnappt, der halt bei dem Marley Winkley ist, ist der 14-jährige David Hillegast. Beide fahren ein Stück mit Dean mit, weil er anbietet, sie mitzunehmen, aber beide landen auch wieder in der Wohnung bzw. dem Apartment, werden erwürgt und im Lagerschuppen vergraben.
Und zwei Jungs können sich nicht wehren gegen den Mann.
Er hat ja immer entweder einen Handlanger dabei und ja, der Dean ist so ein sehr breitschultriger, kräftiger Mann. Ich glaube, wenn man einmal in dem Lieferwagen drin sitzt und die Türen zu sind, dann kannst du dich nicht gegen den wehren. Oder der wartet auch einfach so lange oder hat immer so lange gewartet, bis es nicht mehr ging. Ich meine, das war ja auch ein Nachbar. Wenn dich ein freundlicher Nachbar mitnimmt, den du sein Leben lang kennst, der dir immer Süßigkeiten gegeben hat, dann ist das Misstrauen nicht so groß. Und dann denkt man so, ja, das ist ja auch, der kennt ja auch meine Mutter. Klar kann ich da mitfahren. Und ich bin Junge, was soll mir passieren bei einem Mann?
Genau.
Die Beamten erfahren jetzt, dass Marley in der Nacht, in der er und David verschwunden waren, seine Mutter kurz angerufen hatte und er hat dann gesagt, er sei nach dem Schwimmen zum Strand gefahren. Und dann ging die Polizei einfach davon aus, die beiden Jungs haben das abgesprochen und die sind wieder weggelaufen. Ja, und damit hatte sich der Fall erledigt, also wird nicht weiter ermittelt. So, und wieder kommt Dean Coral davon. Die Eltern von David können das auch nicht glauben, dass ihr Sohn einfach abgehauen ist. Und sie haben dann mit ihren restlichen Kindern am darauffolgenden Tag nach Hill Country fahren wollen. Und die haben auch gesagt, unser Sohn hat schon seine Sachen gepackt. Er hat sich gefreut. Es liegen extra $20 auf seinem Nachttisch. Und wir glauben einfach nicht, dass unser Sohn jetzt sagt, ich hau jetzt ab und fahre nicht mit in den Familienurlaub.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Also fahren die Eltern in ihren Ford und fahren zum Strand. Sie suchen die Strände ab und zeigen jedem das Foto von David. Und nach ihrer Rückkehr treffen sie sich gemeinsam mit der Mutter von Marley und ja, drucken dann 500 Suchplakate und setzen eine Belohnung von $1.000 aus.
Oh je, die Armen. Und alles, weil die Polizei nicht wirklich aktiv wird.
Richtig. Es vergehen Wochen und Dorothy Higgins ruft ständig bei der Polizei an. Sie hat jedes Gerücht aufgegriffen, was sie in dem kleinen Städtchen gehört hat und hat auch ein paar angeblich potenzielle Zeugen vorgeschlagen. Aber die Polizei geht dem nicht nach. Einer sagt, dass man gesehen habe, wie die Jungs in ein Auto gestiegen sind, und zwar in einen Lieferwagen mit dem Kennzeichen TMF 724. Und hätte man dieses Lieferzeichen und diesen Wagen überprüft, wäre einiges ungeschehen geblieben, denn das ist der Wagen von Dean. Aber die Ermittler machen sich keine Mühe, den Hinweisen nachzugehen, und so geschehen weitere Morde.
Wie viele an Morden hat der Insgesamt, also der scheint ja gar nicht mehr aufzuhören, der kennt
Wir
ihn.
hatten ja gerade bei den Ausgrabungen im ersten Teil waren wir bei 25.
Oh mein
Man
Gott.
geht aber von mehreren aus.
Wir wissen ja auch nicht, ob der nicht in anderen Städten auch noch aktiv war.
Genau, zu einem das. Und er hat so drei Plätze, einmal den Lagerschuppen, einmal den Strand und dann noch eine Abla also noch eine Lagerstelle, wo er die Leichen quasi gestapelt und verteilt hat. Und die Handlanger sind hinterher die, die das preisgeben. Aber ich verrate noch nicht so viel, weil sonst geht die Spannung raus. Um die Familie zu unterstützen, kommt der 15-jährige nette Wayne Henley, der im selben Block wohnt, und erklärt sich bereit, um ein paar Suchplakate zu verteilen. Henley, ein wilder Teenager, der bereits wegen Körperverletzung angezeigt worden war. Und wenn du jetzt genau aufgepasst hast, dann weißt du, wer der zweite Handlanger wird von.
Ja, natürlich.
Genau wie Brooks hat Henley ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Dieser betrank sich oft und bedrohte seine Frau und seine Kinder. Nach der Scheidung der Eltern war Henley in der 11. Klasse und war dann von der Schule abgegangen und hatte einen Hilfsjob gefunden, um seine Mutter finanziell zu unterstützen. Ja, Henley und Brooks kannten sich seit Jahren und dann hat der Brooks zu ihm gesagt, ja, Henley, komm doch mal mit, ich habe da so einen netten älteren Bekannten. Vielleicht hatte man auch erst gedacht, dass er das nächste Opfer wird, der Wayne Handy. Aber irgendwie finden dann beide, dass das Trio doch ganz gut ergänzen könnte.
Gegen drei hat kein Kind mehr eine Chance.
Ja, und die beiden Jungs bewundern den halt auch und dann sagen die auch die ganze Zeit, ach, er ist so viel klüger und so viel gepflegter als wir und ein gut gekleideter Mann. Er hört uns zu, er erklärt uns Dinge und dann sagt er auch später im Geständnis, es war mir wichtig, dass Dean mich mochte. Er war so nett. Also zwei Teenager, die ein problematisches Elternhaus haben, keine Vaterfigur, geraten an diesen Mörder und kleben quasi an ihm und vergöttern ihn.
Ja, es ist ja oft so, dass Leute mit so Pädoneigungen mit Kindern sehr gut umgehen können. Und das macht es ja so fatal für die Kinder, tappen dann in so eine Falle.
Ja.
Oft, weil die mit Kindern überdurchschnittlich gut umgehen können.
Aber nicht nur die beiden Jungs hielten Dean für nett, sondern auch alle anderen. Obwohl er Jungs reihenweise folterte und ermordete, bemerkte niemand, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Bei der Arbeit sprachen alle nur gut von ihm und auch der Vermieter äußerte, ich habe noch nie einen so netten und guten Mieter gehabt wie Dean Cole. Außerdem hatte er zu der Zeit auch eine, ja, Freundin, eine alleinerziehende Mutter, mit der er liiert
Da ist
war.
das Kind schon da.
Nee, also der Dean Cole hat eine Freundin und eine alleinerziehende Mutter, aber das Kind ist nicht von dem Dean, sondern aus einer vorherigen Beziehung. Und ja, er hat sie durch den Job in der Süßwarenfabrik kennengelernt und sie sagt auch hinterher, dass er immer sehr höflich, freundlich zu ihr war und auch irgendwie beim Sex nie aggressiv gewesen ist. Also immer sehr liebevoll und er sprach auch davon, mit ihr eine Familie zu gründen. Und sie fand es auch gar nicht merkwürdig, dass viele Kinder dann zu ihm Kontakt hatten oder wegen ihm irgendwie wegen der Süßigkeitenfabrik mal nachgefragt haben oder wegen Süßigkeiten. Das war irgendwie ganz normal. Das fand sie sogar ganz nett an ihm. Und auch die Familie von Henley mochte den Cole, weil er reparierte sogar das Auto von denen und er verstand sich blendend mit ihren Söhnen. Er ist zu den Handlangern sehr liebevoll. Und die Familien sind sogar so angetan, dass sie ihn zu Ostern oder zu anderen Feiertagen einladen, damit er nicht alleine ist. Coral zieht den Wayne Henley erst ganz langsam in seinen Bann und bietet ihm erstmal so ein bisschen seine Hilfe an. Und falls er was brauchen möchte oder er was verkaufen möchte oder finanzielle Unterstützung braucht, soll er doch immer zu ihm kommen. Dann fängt er mit derselben Geschichte wie bei Brooks an und sagt, ja, ich gehöre so einem Gay-Porno-Ring an. Und verkaufe die Sachen in Kalifornien. Ich verspreche dir $200 für jeden, den du mir heranschaffst, für Fotos und für kleine Filmchen, die ich dann drehen kann. Und irgendwie war Handy sehr fasziniert, zu einem Verbrecherring zu gehören. Und das Finanzielle fand er auch irgendwie sehr reizvoll. Handy, der so ein langhaariger Teenager war, sprach einen anderen an, ob er nicht Lust hätte, mit ihm gemeinsam Marihuana zu rauchen. Ja, wie das so ist. Und der Teenager, den er dann auf der nächsten Straße trifft, der sagt, ja klar. Und schon sitzt der nächste im Auto und sie fahren zu der Wohnung von Dean. Henley bleibt aber nicht, also der weiß halt noch nicht so genau, was da wirklich passiert. Und dann gibt er ihm, also gibt ihm Dean am nächsten Tag die $200. Aber dann rückt Dean irgendwie doch mit der Sprache raus und sagt später, erst habe ich ihn gefickt in den Arsch und dann habe ich ihn umgebracht. Also das erzählt er dem Henley. Und irgendwie schreckt ihn das auch nicht ab, denn Henley geht auch nicht zur Polizei. Und dann erfährt er, dass er ihm nicht das erste Opfer gebracht hat, sondern der Dean Correll sagt, ja, deinen alten Sandkastenfreund David Higgist, den habe ich ebenfalls verschleppt und umgebracht. Also brauchst du nicht mehr mit nach ihm zu suchen, sondern ich weiß, wo seine Leiche ist. Aber auch das
Oh, das
schreckt
ist ja
den nicht ab.
schrecklich. Das ist ja wirklich fürchterlich. Also da schreckt er sich nicht ab, ja, der sieht nur noch das Geld, ne? Das ist tatsächlich dann Mord. Das ist kein verführtes Kind, sondern das ist Mord, was der jetzt in Zukunft macht. Denn er weiß jetzt Bescheid und geht weder zur Polizei noch sonst was. Also der beteiligt sich jetzt für ein paar Dollar an Mord. Wissentlich.
Ja, also der ist nicht abgeschreckt und er drängt ihn weiter, einen neuen Jungen zu suchen. Und dann fiel die Wahl auf Frank Agri. Das war ein guter Freund von ihm, der damals im Long John Silver arbeitete. Henley traf sich mit ihm am Schichtende. Und hat gesagt, ja, lass uns noch ein bisschen abhängen, ich habe da einen Kumpel. Und dann bringt er ihn bewusst in die Wohnung von Dean Correll und Brooks, der andere Handlanger, wartet ebenfalls schon auf ihn. Dann wollen sie das Handschellenspiel spielen. Jeder macht sich einmal die Handschellen um und testet, ob er sich aus diesen befreien kann. Natürlich ist das ein abgekartetes Spiel. Irgendwann ist auch Frank dran und nachdem er sich die Handschellen angelegt hatte, zerrte Dean ihn in das Schlafzimmer und hatte seinen Spaß mit ihm, sagt Henley später. Gemeinsam brachten sie die Leichen, die jetzt da rumlagen, noch auf die High Islands und vergruben sie dort. Und das ist dann quasi der dritte Hauptablageort von Dean Correll, von dem die jetzt wissen.
Von
Ja.
dem die jetzt wissen, das war ein guter Zusatz.
Richtig. Und jetzt kommen wir zu dem jungen Mann, der am Anfang unserer Geschichte vermisst wird von seiner 83-jährigen Mutter. Und zwar geht es jetzt um Mark Scott. Mark war das nächste Opfer. Auch er war befreundet mit Henley. Und der lockte ihn auch in Deans Wohnung. Als sie versuchten, ihn zu fesseln, griff Mark plötzlich nach einem Messer und stach zu. Aber er erwischte Dean nur am Hemd. Und bis auf einen kleinen Kratzer blieb Dean unverletzt. Der versuchte, Mark zu überwältigen. Und Henley warf währenddessen, lief er aus dem Zimmer und kam mit einer Pistole zurück und richtete sie auf Mark. Mark, der sich von seinem Freund verraten fühlt, gibt schließlich auf und alle Lebensmut, alle Lebenskraft weicht aus ihm und er ergibt sich der Situation. Also gibt er sich oder lässt er sich von Dean Correll vergewaltigen, wird anschließend mit einem Kabelbinder erdrosselt. Ende der 1972er hatten sich Dean und seine beiden Handlanger zu einem sehr eingespielten Mordtrio entwickelt. Eines Nachmittags töteten sie den 17-jährigen Billy Bloch, der Jahre früher für die Mutter von Dean Süßigkeiten von Tür zu Tür verkauft hatte. Außerdem ist bei ihm der 16-jährige Johnny Dillon. 14 Monate später schnappten sie sich Billys jüngeren Bruder Michael. Als wenn es nicht schlimm genug wäre, ein Kind zu verlieren, nehmen Sie der Familie noch den jüngeren Sohn weg.
Ja, ich finde es schon eher skandalös, dass da in der Öffentlichkeit keine Reaktion drauf erfolgt. Ich meine, in so einem kleinen Gebiet muss es auffallen, dass so viele ausschließlich Jungs weg sind. Also was merkt man?
Ja, das fällt
Und
ja auch auf, aber die Polizei macht nichts.
die Polizei macht nichts. Okay, wird die bestochen wahrscheinlich oder gehört auch zu denen, die heimlich Filmchen gucken? Denn es muss irgendwelche Gründe haben, dass die Polizei da derartig blockt. Das ist
Ja.
ja jetzt nicht normal.
Die sagen alle, Ausreißer, tja, Pech, Ausreißer.
Also ich schätze, die sind involviert. Das heißt also, die halten den Mund oder werden bezahlt oder
Oder
gucken
sind
eben,
einfach faul?
ja, oder gucken ebenfalls die Filme.
Ja,
Ich fürchte eher Letzteres, weil das kann so mit so vielen Kindern, also du liebe Güte.
also die meisten rufen ja zumindest einmal an oder schicken Briefe und da kommen wir jetzt auch gleich wieder zu. Als nächstes schnappen sie sich einen 21-jährigen Vater, der per Anhalter auf dem Weg nach Louisiana ist, um seine Frau und sein neugeborenes Kind zu besuchen. Aber das reicht noch nicht. Außerdem verschleppen sie zwei weitere Jungen, die gerade gegenüber von Henley eingezogen waren. Einer der beiden war der 15-jährige Billy Lawrence, der gezwungen wurde, eine kurze Notiz an seinen Vater zu schicken. Und zwar schreibt er seinem Vater, dass er einen Job gefunden habe und bald wieder nach Hause kommen würde. Sie endete mit dem Satz: Papa, ich hoffe, du weißt, dass ich dich lieb habe, dein Sohn Billy. Und Billy Lawrence war das Opfer, was am meisten gequält wurde. Er wurde für 3 Tage an eine Sperrholzplatte am Leben erhalten. Dean Corll mochte ihn gerne, erzählt später Henley in seiner Aussage. Ja, damit das Ganze nicht so verdächtig wird, zieht Dean im Sommer 1973 in ein kleines Haus, um seinen Wohnort etwas zu verändern. Das Haus, was er bezog, gehörte seinem leiblichen Vater, der wieder geheiratet hatte, also ähnlich wie die Mutter. Zwischen dem 1. Juni und dem 4. August ermordete das Trio dort 8 Teenager. 5 von ihnen stammen auch aus den Heights. Aber so diese Dynamik des Trios löste sich langsam auf, weil Brooks dann seine schwangere Freundin heiratete und mit ihr in eine Wohnung außerhalb des Viertels zog. Henley bewarb sich bei der Navy und wurde wegen seiner mangelnden Schulbildung jedoch abgelehnt. Aber er sagt dann später auch, ich wusste aber, dass Dean es nicht dulden würde, wenn ich abwesend sein würde. Dann würde er sich meinen jüngeren Bruder schnappen und wir wissen ja dann, was mit ihm passiert wäre. Also bleibt der in der Nähe und ja, wird dann quasi zum Hauptlanger, während Brooks so ein bisschen in den Hintergrund rutscht. Am 8. August brachte Henley seinen Kumpel Tim Curley und seine Freundin Rhonda Williams in Corals Wohnung. Sie tranken Bier und Henley und Curly schnüffelten Farbe aus Papiertüten. Aber Dean war sehr wütend, weil sein Gehilfe ein Mädchen mitgebracht hatte. Henley versprach, die junge Frau zu töten, damit Dean Ruhe gibt und er wieder in seinem Ansehen steigt. Also band Coral den Henley los. Er hatte den nämlich kurz festgebunden, weil er so wütend war, dass sein Handlanger ihm nicht gehorcht hatte. Und sie gingen zurück ins Wohnzimmer. Dean trug seine 22-kalibrige Pistole und Henley hatte ein Messer mit einer 30 cm Klinge in der Hand. Er fesselte die beiden an sein Folterbrett und begann Curly zu vergewaltigen. Eine Plastikfolie lag bereits ausgebreitet auf dem Boden. Plötzlich griff Henley nach der Pistole von Coral, also sein Handlanger, und zielte damit auf Dean, erinnert sich später Rhonda. Das Mädchen leidet bis heute an posttraumatischen Belastungsstörungen und ist auch nach 40 Jahren immer noch in psychiatrischer Behandlung. Auf einmal hat ihn irgendwas gepackt, denn Henley sagt, ich kann das nicht zulassen, dass du meine Freunde alle umbringst. Dann erschoss er Dean. Wie viel Böses auch immer in Wayne steckte, das Gute hat ja wohl irgendwann gesiegt, hieß es später in einer Vernehmung. Wayne rettete somit nicht nur Tim, sondern auch Wanda das Leben. Und dann kam die Polizei und Wayne wurde vernommen. Die Mordermittler wollten dann wissen, wozu Cole die Handschellen und die Sperrholzplatten benutzte und die ganze Plastikfolie. Dann geriet der Henley so ein bisschen in Panik. Nur weil er den Mund gehalten hatte, waren sehr viele ermordet worden. Und dann begann er aber sich zu verplappern. Er sagte, dass Cole damit geplant hatte, mehrere Jungen umzubringen und auch umgebracht hatte. Und er hätte sie alle in den Bootsschuppen vergraben. Also fuhr die Polizei dahin und öffnete den fensterlosen Schuppen mit Nummer 11 und sie begannen zu graben. Nach nur wenigen Minuten stießen sie auf die erste Leiche. Der Verwesungsgeruch war schwer zu ertragen. Also am Anfang sieht der Wayne Henley noch wie so ein Held aus, der den Bösewicht getötet hat. Aber das kippt ganz schnell. Am nächsten Tag nach der ersten Bergung gestand er die Beteiligung an den Morden. Und kurz darauf wurde natürlich auch David Brooks von seinem Vater ins Polizeipräsidium nach Houston begleitet. Der Vater hatte auf ihn eingeredet, dass auch er sich endlich stellen solle.
Gute Idee.
Zusammen gingen die beiden mit den Beamten zur Grabstätte am Sam Rayburn River und dann noch zu den Highland Island Beaches. Und ja, den Schuppen von Dean haben sie ja schon durchkämmt. Viele Leichen waren noch so gut erhalten, dass man sie schnell identifizieren konnte. Allerdings war unter dem Polizisten Marty Jones und bei dem Leichenfund wurde unerwarteterweise sein Cousin entdeckt. Und das hat er nicht verkraftet und sich 4 Jahre später das Leben genommen. Ja, weil man gräbt und guckt und dann guckt dir das Gesicht von deinem Cousin oder deinem Verwandten entgegen. Das ist schwer zu ertragen. Es ist halt so, dass nicht nur die Familien bzw. die Kinder gestorben sind, sondern ganze Familien zerstört wurden. Bis in den Herbst hinein begruben Eltern ihre Söhne in Houston auf den Friedhöfen. Einige versuchten den Schmerz mit Tabletten und Alkohol zu ertränken. Und zum Beispiel die Mama von Jimmy Glass, die konnte das Ganze nicht ertragen und musste in eine Psychiatrie eingeliefert werden. Sie hatte immer Verfolgungswahn und Angst, dass man ihr auch noch ihre Tochter wegnehmen würde. Und dann wird halt später, wie gesagt, gesagt, er hat nicht nur 27 junge Männer getötet, sondern mindestens 27 Familien, von denen man jetzt weiß und die man gefunden hat. Aber der Sheriff und auch ein junger Senator, die wollen nicht, dass ihr Viertel so negativ behaftet wird. Und nach 10 Leichenfunden hatten sie zunächst die Untersuchung eingestellt, weil sie Angst hatten, dass die Stadt ja, ihr Image verlieren würde und einen schlechten Ruf erhalten würde.
Ich fürchte, die haben Angst vor was ganz anderem. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ohne Beteiligung von denen oder Wissen oder Duldung möglich war.
Ein junger Senator aus Minnesota beantragte im Kongress 30 Millionen Dollar zur Finanzierung eines landesweiten Netzwerkes von Einrichtungen für jugendliche Ausreißer. So hätten Teenager einen schönen Platz und einen sicheren Platz zum Schlafen, damit sowas in Zukunft nicht mehr passieren würde. Aber es sind ja keine Ausreißer, die sind ja nicht weggelaufen, sondern die Polizei hat einfach nur falsch ermittelt. Also netter Gedanke, aber nicht so wirklich passend. Dann setzt sich eine Gerichtsmedizinerin mit silbrigen Haaren mit den Fällen auseinander, weil man immer noch Knochenfragmente von den Polizisten oder von der Polizei aus Houston hat aus den 1970er und 73er Jahren. Mittlerweile ist es 2006 und sie versucht immer noch anhand von DNA-Tests die Überreste der nicht identifizierten
Opfer
Knochen
herauszufinden, ne?
herauszufinden und der Mutter von Max Scott keimt Hoffnung auch, dass das ihr Sohn sein könnte, aber es stellt sich tatsächlich dann nach einem DNA-Test heraus, dass die übergebenen Proben von der Mutter von Mary Scott nicht mit den Knochenresten übereinstimmen. Und Mary Scott schweigt nach diesem Ergebnis und sagt, nach 40 Jahren war der Schmerz auf einmal immer noch mal so intensiv, dass ich ins Bodenlose gerutscht bin und keine Luft mehr bekommen habe, weil ich gehofft hatte, endlich eine Antwort zu bekommen, ob mein Sohn noch im Leben ist oder nicht. Und sie wollte ihn endlich beerdigen.
Beerdigen.
Und der Brooks, David Brooks, ist gestorben. Aber Wayne Henley ersuchte 2015 vergebens eine vorzeitige Haftentlassung. Den nächsten Versuch für eine vorzeitige Haftentlassung, der wäre im Oktober 2025, also in einem Jahr.
Also sind alle verurteilt worden zu ordentlichen Strafen, also.
Genau, der David Brooks ist im Alter von 45 Jahren gestorben.
Gibt es nicht in Texas sogar noch die Todesstrafe?
Nee, tatsächlich nicht. Also die sitzen lebenslang. So ist unser Opfer, Mark, mit dem die Geschichte begonnen hat, nie gefunden worden.
Da werden noch einige andere sein wahrscheinlich, die nicht gefunden wurden, denke ich mal.
Okay, ihr Lieben, und dann werden wir am Ende, dann werden
Am
wir am
Ende?
Ende,
Jetzt am
genau,
Ende.
am Ende
Am Ende,
unseres,
Ferienreif im Ende.
ja, wir
Okay.
sind am Ende unseres neuen Falls. Ich hoffe, dieser Halloween-Spezialfall hat euch gefallen.
Ja, gruselig genug ist er, ne? Aber man sieht daraus wieder, dass es nicht nur Mädchenopfer werden können, sondern auch Jungs. Also steigt nicht zu Fremden ins Auto, wo immer ihr seid.
Ja, richtig.
Naja, bei Bekannten sollte man auch die Warnsignale ein bisschen anlassen.
Ja, gut, aber wenn dann noch dein bester Schulfreund dabei sitzt,
Ja, gut, okay.
das ist ja doppelt trügerisch. Naja, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr könnt ja mal eure Meinung dazu geben, wie ihr den Fall fandet. Ja, ihr Lieben, dann
Dann habt noch einen guten Tag und
bis zum nächsten Mal.
bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.